Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Der angekündigte Rücktritt der CDU-Vorsitzenden ist noch längst nicht bewältigt. Die CDU sucht nach Orientierung, hat Mühe, sie zu finden. Die noch Vorsitzende glaubt, dass sie den Prozess steuern kann. Nun, dass das vermutlich ein Irrtum ist, hat sich heute gezeigt. Vor allen Dingen wird er nicht so ablaufen, wie sie es geplant hat. Auch das wurde heute deutlich und das ist unser erstes Thema. Ansonsten haben wir in dieser Sendung unter anderem auch die Große Koalition sucht weiter nach Stabilität, wenn der eine der beiden Stabilitätsanker wankt. Thüringen wird nicht im Bundesrat vertreten sein an diesem Freitag. Das ist ein Novum, wie so vieles in dieser Woche neu ist. Es gibt einen neuen Ostbeauftragten, Marco Wanderwitz, wir werden ihn vorstellen. Und dann noch ein Rücktritt oder jedenfalls ein Nicht-Wieder-Antreten, was wie ein Rücktritt wirkt. Kardinal Marx gibt den Vorsitz der Bischofskonferenz schon bald auf. Dann unter anderem noch das Folgende, auch Herr Klinsmann wird uns in dieser Sendung eigentlich mit Politik voll, aber dennoch kurz beschäftigen. Wir fangen an mit Berlin. Dort gab es heute eine Sitzung nach der anderen. Hinter verschlossenen Türen wurde viel debattiert, aber das ein oder andere drang doch nach draußen. Wie sucht die CDU den Ausweg aus der Krise? Frage geht an Stefan Detjen.
Erst Klärung der Kanzlerkandidatur, dann im Dezember Übergabe des Parteivorsitzes an den neuen Spitzenmann. Frauen sind nicht in Sicht. Das ist der Zeitplan, den Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rückzugserklärung entwarf. Im CDU-Präsidium herrschte gestern erstmal perplexes Schweigen. Heute kommt Widerspruch aus der CSU.
Ein Zeitraum über mehrere Monate bei der Findung von Personalfragen, die scheint mir abwegig zu sein.
Erklärt der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, und fügt hinzu.
Es muss jetzt nicht ein langer Prozess über Regionalkonferenzen, Basisbeteiligungen, einen Schönheitswettbewerb, wie er so nett heißt, stattfinden, sondern wir brauchen eine Entscheidung, die muss aus der Spitze, aus der Führung heraus vorbereitet werden.
Im Herbst 2018 feierte die CDU den offenen Schaulauf der Kandidaten für die Nachfolge Angela Merkels im Parteivorsitz in einer Reihe von gut besuchten Regionalkonferenzen noch als Beleg für eine neue Transparenz- und innerparteiliche Diskussionskultur. Jetzt ist die Sorge groß, dass offene Machtkämpfe möglicher Kandidaten die Union zerreißen könnten. Auch CSU-Chef Markus Söder warnte bereits gestern im ZDF.
Ich glaube nicht, dass Kampfkandidaturen das Beste sind. Jetzt braucht es schon eine Entscheidung für eine geschlossene Führung der CDU.
Von vorne führen, nannte das Annegret Kramp-Karrenbauer gestern. In der Vergangenheit hatte sie stets angekündigt, im Spätsommer oder Herbst gemeinsam mit dem CSU-Vorsitzenden einen Vorschlag für die Kanzlerkandidatur zu präsentieren. Jetzt aber würde das bedeuten, dass der CSU-Chef auch den neuen CDU-Vorsitzenden mitbestimmt. Das dürfte so in der CDU kaum vermittelbar sein. Die CDU müsse deshalb, anders als Kramp-Karrenbauer das wollte, zunächst ihren Vorsitz klären. Erst dann könne ein Kanzlerkandidat bestimmt werden, fordert daher CSU-Generalsekretär Markus Blume. Einigkeit gibt es an der Spitze der Unionsparteien lediglich mit Blick auf Forderungen, die Parteibasis noch einmal an dem Auswahlprozess zu beteiligen.
Wir werden keine Mitgliederbefragung machen, weil die Erfahrungen, die unser Koalitionspartner damit gemacht hat, die sind schlecht gewesen,
sagt CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Bereits im Dezember hatte der CDU-Parteitag in Leipzig mit großer Mehrheit einen Antrag der Jungen Union abgelehnt, den Kanzlerkandidaten in einem Mitgliedervotum zu bestimmen. Besonders die Anhänger von Friedrich Merz setzen darauf, dass ihr Favorit durch seine Popularität an der Basis an die Parteispitze und dann ins Kanzleramt getragen wird. Dagegen ziele das von Kramp-Karrenbauer vorgeschlagene Verfahren nicht zuletzt darauf ab, Merz zu verhindern, heißt es hinter den Kulissen. In jedem Fall geht es bei der Neuaufstellung an der Spitze der CDU darum, die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft bzw. Kandidatur rückgängig zu machen. Angela Merkel hatte das bei ihrem Rückzug vom Parteivorsitz selbst als Wagnis beschrieben. Ralf Brinkhaus sagt,
ja, es ist eine Lernphase gewesen, dass das eine Sache ist, die schwierig ist, weil es auch in der Öffentlichkeit nur bedingt akzeptiert wird. Aber es ist keine Schuld, die da gegeben wird, sondern es ist eine Erkenntnis, dass man diese beiden Ämter besser entsprechend zusammenführt. Und das ist dann auch eine gute Entscheidung.
Deutlich äußert sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.
Ganz ohne Frage wäre es besser gewesen, Angela Merkel wäre noch länger Bundesvorsitzende der CDU geblieben und hätte damit die Einheit von Kanzleramt und Parteivorsitz weiter möglich gemacht.
Angela Merkel hatte bereits mit ihrem dezidierten Urteil über das Wahlverhalten der Thüringer CDU signalisiert, dass sie wieder mehr als im vergangenen Jahr auch in innerparteiliche Vorgänge einzugreifen bereit ist. In ihrem Statement zum Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers kündigte sie auch gestern an:
Ich werde auf diesem Weg der Nominierung eines Kanzlerkandidaten und der Erarbeitung eines neuen Programms natürlich weiter mit Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten.
Merkel dürfte es jetzt vor allem darum gehen, ihre Regierung zu stabilisieren. Angesichts der Führungskrise an der Spitze der CDU zeigt sie den Willen, dazu auch in der parteipolitischen Arena wieder Flagge zu zeigen.
Das war der Bericht von Stefan Dethchen. Und wie wir gerade gehört haben, ist es außerordentlich unklar. Was passiert da bei der CDU? Gibt es die Einheit von Kanzleramt und Parteivorsitz demnächst? Und vor allen Dingen, wie schnell gibt es sie? Das hat dann Auswirkungen, wenn es nämlich schneller geht, auf die Große Koalition. Damit sind wir bei der Frage, wie stellt sich die SPD auf? Im Moment versucht man, Business as usual zu machen, so zu tun, als sei man der Stabilitätsanker einer wankenden Großen Koalition. Allerdings immerhin, und das ist ein Zufall zunächst einmal, am Wochenende hat man sich auch mit den Grundzügen des künftigen Wahlkampfs beschäftigt. Wie der Tag danach auf dieser Seite des Spektrums wirkt, Frank Capellan.
Alles schon mal gehört, nur andersherum. Kurz vor Weihnachten warnten die Christdemokraten, die SPD solle mit ihrem neuen Führungsduo bloß nicht zu weit nach links rücken. Forderungen nach einem höheren Mindestlohn oder der Rückkehr zur Vermögensteuer könnten die Koalition gefährden. Nichts von dem werden sie bekommen, hieß es damals lapidar aus der Union. Jetzt sorgen sich die Sozialdemokraten darum, die CDU könnte unter neuer Führung allzu sehr nach rechts rücken. Rechts von uns gibt es niemanden und wenn doch, dann werden wir niemals mit denen kooperieren. Gilt diese Linie noch? Fragt SPD-Vize Kevin Kühnert im ZDF.
Die CDU hat einen Klärungsprozess vor sich. Da geht es nicht um die Frage, ob sie die Farbe in ihrem Logo ändern möchte, sondern die haben die Frage zu beantworten, ob sie einen Grundkonsens noch durchhalten können, der über Jahrzehnte für diese Partei gegolten hat.
Der Koalitionspartner erwartet weiterhin eine klare Abgrenzung zur AfD bis hin auf die kommunale Ebene. Alles andere würde das Bündnis mit der Union gefährden. Doch die Personalentscheidung ist auch verbunden mit inhaltlichen Fragen, die zu klären sind. Stehen die Christdemokraten weiter zur Grundrente? Wie verhält sich eine neue Führung in der Steuerpolitik? Je länger über den Kurs gestritten wird, desto instabiler könnte das Regieren werden. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus scheint zu ahnen, dass es schwieriger werden könnte, ruhig weiter zu regieren.
Für uns als Fraktion besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass wir uns jetzt elendig lange mit Personaldebatten beschäftigen, weil wir machen hier Sacharbeit, wir wollen auch mit unserer Sacharbeit durchdringen. Wenn wir uns jetzt wieder mit Personalfragen beschäftigen, ist das nicht sonderlich hilfreich. Wir haben dicke, dicke Bretter vor uns. Wir werden die Ergebnisse der Rentenkommission in den nächsten Wochen bekommen. Wir haben eine Menge zu tun in der Transformation der Automobilindustrie, der Landwirtschaft und darauf wollen wir uns auch entsprechend konzentrieren.
Nächste Woche schon soll die Regierung die Grundrente auf den Weg bringen. Im Bundestag wird sich dann der Unmut des CDU-Wirtschaftsflügels Luft verschaffen. Der Kohleausstieg ist weiter in der Schwebe. Die Unionsforderung nach einer Unternehmenssteuerreform ärgert die Sozialdemokraten. Sie drängen ihrerseits auf höhere Investitionen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich klingt da fast schon beschwörend.
Diese Koalition ist arbeitsfähig und arbeitswillig. Wir haben das als Sozialdemokraten auch in den Monaten deutlich gemacht, wo wir manchen Druck auch gespürt haben.
Als wir eine neue Spitze suchten, haben wir dafür gesorgt, dass die Regierungsarbeit weiterging. Das erwarten wir nun auch von der Union, soll das wohl heißen. Auf die Frage, ob die SPD auch einen Kanzlerwechsel mitmachen würde, weicht Mützenich allerdings aus. Parteichef Norbert Walter-Borjans ist da, morgen im Deutschlandfunk etwas deutlicher. Man habe nun mal einen Vertrag mit Merkel.
Ich bin sehr skeptisch, dass das, was getan werden muss in diesem Land mit der Großen Koalition, auf Dauer gut zu erreichen ist.
Ich bin aber auch Realist. Wir sind in dieser Koalition. Wir kommen mit unseren Inhalten. Wir haben auch eine Menge Punkte durchgesetzt. Wir haben eine Grundlage, die in dieser Regierung da ist, mit der Kanzlerin Angela Merkel.
Ganz so hypothetisch ist die Frage nicht, ob diese Angela Merkel im Amt bleiben wird, sollte sich etwa ein Friedrich Merz als CDU-Chef und nächster Kanzlerkandidat durchsetzen. Ob er davon ausgeht, dass Merkel ihre Regierungszeit regulär zu Ende führt, wird SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gefragt. Vielsagend seine Antwort.
Ich wünsche viel Erfolg.
Frank Capellan war das mit dem Bericht über Berlin. Also viel Unklarheit in Berlin. Aber wenn wir etwas weiter südlich schauen, in Thüringen, da ist noch viel mehr unklar. Es gibt zwar einen gewählten Ministerpräsidenten, aber er will ja nicht mehr. So, was heißt das jetzt für den Bundesrat? Am Freitag ist Bundesrat und das einzige Regierungsmitglied, das da ist, heißt Kemmerich. Der will aber nicht. Das führt zu einem vermutlichen Novum. Wir haben es nicht hundertprozentig klären können, aber den Fall gab es noch nie. Bundesrat ohne Thüringen. Philipp May.
Thomas Kemmerich hat uns informiert, dass er bei der Bundesratssitzung am Freitag nicht dabei sein wird, so eine Sprecherin der Thüringer Landesvertretung gegenüber dem Deutschlandfunk. Wenig später lässt der FDP-Politiker mitteilen, er wolle durch seine Anwesenheit nicht provozieren. Das heißt allerdings, der Freistaat hat bei der nächsten Sitzung der Länderkammer keine Stimme. Trotz seines Rücktritts ist Kemmerich immer noch geschäftsführend im Amt und damit derzeit das einzige Regierungsmitglied in Thüringen und der einzige, der das Bundesland im Bundesrat vertreten kann. Die Abwesenheit eines Bundeslands bei einer Bundesratssitzung wäre ein höchst ungewöhnlicher Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik. Allein 13 Gesetze aus dem Bundestag behandelt die Länderkammer in ihrer ersten Sitzung dieses Jahres. Unter anderem ein Gesetz zur Erhöhung der Mittel für den öffentlichen Bahnverkehr, über das es aber noch Uneinigkeit gibt. Zur Einberufung eines Vermittlungsausschusses zwischen Bund und Ländern ist die Stimmenmehrheit von 35 erforderlich. Die 4 Stimmen Thüringens werden am Freitag daher in jeder Abstimmung wie Enthaltungen gewertet.
Soweit Philipp May. Und in gewisser Weise bleiben wir immer noch in Thüringen, denn auch die nächste Personalentscheidung hat mit jenen Vorgängen zu tun, über die wir die ganze Zeit schon reden. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, musste zurücktreten. Genau genommen, er wurde gezwungen. Jetzt gibt's einen neuen Innenstaatssekretär Marco Wanderwitz. Er soll der Neue werden und das wurde heute bestätigt. Nadine Lindner stellt ihn vor.
Es ist nur die zweite Reihe der Bundesregierung, aber es ist eine interessante Personalie. Denn die Entscheidung für Marco Wanderwitz als neuen Ostbeauftragten ist eine Richtungsentscheidung. Der sächsische CDU-Abgeordnete steht für einen klaren Abgrenzungskurs gegen die AfD. So zum Beispiel am Wahlabend Anfang September in Sachsen.
Eine Koalition mit der AfD wäre keine bürgerliche Koalition. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir mit den Rändern nicht koalieren, nicht zusammenarbeiten und dabei wird es bleiben.
Auf Twitter nimmt er bei diesem Thema kein Blatt vor den Mund. Wanderwitz ist 1975 in Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, geboren. Der Jurist sitzt seit 2002 im Bundestag und war zuletzt als Staatssekretär im Innenministerium tätig, dort für die Themen Bau und Heimat zuständig. Er gilt als unaufgeregt und konstruktiv. Am Mittag erläuterte er gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio erste Zielstellungen. Neben der Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen ist ihm wichtig:
Ich denke schon, dass wir im Zuge des Jubiläums 30 Jahre Deutsche Einheit, was wir dieses Jahr feiern, nachdem wir letztes Jahr 30 Jahre friedliche Revolution gefeiert haben, auch schon nochmal vertiefen sollten, wie weit es denn mit der inneren Einheit in den Köpfen vorangeschritten ist und was man dafür tun kann, dass das weiter vorangeht. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was West wie Ost gleichermaßen betrifft.
Wanderwitz übernimmt das Amt des Ostbeauftragten vom Thüringer CDU-Mann Christian Hirte. Der war am Wochenende zurückgetreten, nicht ganz freiwillig. Auslöser war seine Gratulation an den FDP-Ministerpräsidenten von Thüringen, Thomas Kemmerich, der auch mit den Stimmen der AfD gewählt wurde. Doch schon vorher gab es Kritik an Hirte für sein Verständnis rassistischen Äußerungen gegenüber. Zudem sei Hirte zu wenig auf die sozialen Sorgen im Osten eingegangen. Für die Leipziger SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe ist Wanderwitz ein Politiker,
der ostdeutsch ist, konservativ ist und trotzdem zeigt, wie Abgrenzung nach rechts geht, weil das ist auch ein Gegenentwurf zu dem, was wir gerade in der Öffentlichkeit sehen.
Eine gute Wahl, so Kolbe. Das Amt des Ostbeauftragten ist als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Er hat wenig Macht, kein eigenes Budget, ist aber trotzdem wichtig, findet SPD-Abgeordnete Kolbe aus Leipzig.
Eine Stimme für Ostdeutschland und zwar eine vernünftige Stimme zu haben, die auch die besonderen Erfahrungen, die die Ostdeutschen gemacht haben, immer wieder hervorhebt.
Aus einem Landesverband der CDU Sachsen ist viel Lob über Wanderwitz zu hören. Er verstehe die Leute an der Basis und könne gut auf Menschen zugehen.
Soweit der Bericht von Nadine Lindner. Er war eine der treibenden Personen beim sogenannten synodalen Weg der katholischen Kirche. Die katholische Kirche versucht da etwas, was ihr in der Vergangenheit kaum gelungen ist, mit den Menschen, mit den eigenen Mitgliedern enger in Kontakt zu kommen und vor allen Dingen auch die Strukturen zu verändern in einer Art demokratischen Prozess, soweit das in der katholischen Kirche möglich ist. Eine der treibenden Figuren war Kardinal Reinhard Marx aus München. Jetzt wirft er hin, nicht seinen Kardinalshut, aber was er tut, er will nicht mehr Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz sein. Und das ist natürlich ein harter Einschnitt, denn viele hatten damit gerechnet, dass er wiedergewählt wird. Sabine Winter.
Diese Nachricht kam unerwartet. Kardinal Reinhard Marx, seit 2014 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, teilte den Bischöfen in einem Brief mit, dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe. Dabei hatte seine Wiederwahl für weitere 6 Jahre bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz Anfang März als reine Formsache gegolten. Entsprechend überrascht fielen die Reaktionen auf die Ankündigung des Münchner Erzbischofs aus. Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat in den vergangenen Jahren eng mit Marx zusammengearbeitet. Zwischen den beiden sei eine echte Freundschaft entstanden.
Kardinal Marx hat sehr viel bewegt, insbesondere auch in der Ökumene, sehr viel bewegt. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir als große Kirchen das Reformationsjubiläumsjahr 2017 als ein großes Christusfest begehen konnten.
Richtig erschrocken über den Rückzug war der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg. Marx und Sternberg haben gemeinsam den synodalen Weg initiiert, bei dem Bischöfe und Vertreter des Kirchenvolks über Reformen diskutieren und entscheiden.
Da gibt wirklich jemand sein Amt auf, mit dem ich sehr, sehr vertrauensvoll und gut zusammenarbeite und den ich ja seit vielen Jahrzehnten schon kenne.
Neben die Überraschung trat heute vor allem eine Frage. Warum steht Marx nicht für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz zur Verfügung? In seinem Schreiben begründet er es mit seinem Alter. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit sei er 72 Jahre alt. Er finde, es solle eine jüngere Generation an die Reihe kommen. Und sein Entschluss, nicht mehr zu kandidieren, stehe schon länger fest. In den vergangenen Jahren bekam Marx immer wieder Gegenwind zu spüren, auch aus den eigenen Reihen. Marx wollte die katholische Kirche in Deutschland öffnen, mehr Ökumene, mehr Verantwortung für Frauen und eine lückenlose Aufklärung und Dokumentation der Missbrauchsfälle in den deutschen Bistümern. Allesamt Reformprojekte, die im synodalen Weg gebündelt werden. Eher konservative Bischöfe wie der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki haben immer wieder offen gegen Marx opponiert. Der bemühte sich stets um Ausgleich, um Einheit, auch wenn es ihm bisweilen schwer fiel, wie bei seinem Auftritt im Münchner Presseclub im Dezember 2019.
Ja, ich hatte mir eigentlich wirklich vorgenommen, nicht in dieses mediale Hin und Her hineinzugehen. Der Kardinal X hat das gesagt. Was sagen Sie dazu? Und so weiter. So geht das immer Ping-Pong hin und her. Es juckt mir wirklich manchmal in den Fingern und im Mund. Davon können Sie ausgehen.
Wie geht es nun weiter? Reinhard Marx bleibt Erzbischof von München und Freising und ein wichtiger Kardinal im engsten Beraterkreis des Papstes. Auch in den Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland will er sich weiter einbringen. Deshalb erwartet der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick keine entscheidenden Veränderungen für den synodalen Weg.
Der synodale Weg ist von der Deutschen Bischofskonferenz und vom ZDK beschlossen. Wir haben ihn begonnen und er wird weitergeführt werden.
Marx will wieder stärker im Erzbistum München und Freising präsent sein. Mehr war von ihm heute nicht zu hören. Deshalb dürfte der morgige Tag besonders interessant werden. Papst Franziskus wird sein mit Spannung erwartetes Schreiben zur Amazonas-Synode veröffentlichen. Dazu gibt es einen Termin bei der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn. Kardinal Marx wird das Dokument dort vorstellen und sich vielleicht am Rande auch zu seinem Rückzug äußern.
Das war der Bericht von Sabine Winter. Wer geglaubt hatte, das Thema Brexit würde hier nicht mehr so oft vorkommen, nun ja, der hat sich getäuscht, aber er musste sich auch täuschen, denn die eigentlichen Verhandlungen, Sie wissen es, fangen jetzt erst an. Das Europäische Parlament debattiert jetzt zum Beispiel über die Verhandlungsstrategie mit Großbritannien und alles, was wir da hören, deutet darauf hin, das wird schwer, nein, es wird ganz schwer. Peter Kapern.
Mit viel Wehmut und Empathie haben die Europaabgeordneten Ende Januar ihre britischen Kollegen verabschiedet. Jetzt, 2 Wochen später, formulieren sie Bedingungen für die bald beginnenden Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen. Und die haben es in sich, wie der Resolutionsentwurf, über den morgen abgestimmt wird, und die heutige Debatte dazu zeigen. Die Botschaft Richtung London war klar und unmissverständlich. Ende der Gefühlsduselei, jetzt geht's ans Eingemachte. David McAllister zu den Bedingungen für ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich.
A third country cannot have the same rights.
Ein Drittstaat kann nicht dieselben Rechte und Vorteile wie ein Mitgliedstaat haben. Ein Level Playing Field ist eine Priorität und eine Voraussetzung für jedes denkbare Abkommen. Und wir werden keine Abwärtsspirale nach unten zulassen.
We will not enter a race to the bottom.
David McAllister, der CDU-Abgeordnete, führt jene Abgeordnetengruppe an, die im Auftrag des Europaparlaments die anstehenden Verhandlungen begleiten. Wie schon den Austrittsvertrag wird das Straßburger Parlament auch den Partnerschaftsvertrag ratifizieren. Die Forderungen der Abgeordneten muss EU-Chefunterhändler Michel Barnier deshalb durchaus ernst nehmen. Und diese Forderungen haben es laut Resolutionsentwurf in sich. Da werden Zweifel angemeldet an der Zielsetzung, die die EU-Kommission formuliert hat. Die möchte nämlich ein Freihandelsabkommen ohne Zölle und ohne Quoten erreichen, wenn London zusichert, auf Dumping zu verzichten. Ein Ziel, dem die Europaabgeordneten offenbar Grenzen setzen wollen. Der Kommission wird geraten, Zölle und Quoten für Waren von der Insel, zumindest für die verletzlichsten Bereiche der EU-Wirtschaft, zu erwägen. Wohl deshalb wies Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, in ihrer Rede darauf hin, dass auch das Freihandelsabkommen mit Kanada, das die Blaupause für einen Vertrag mit London sein könnte, nicht alle Zölle und Einfuhrquoten beseitige.
Of course, our deal with Canada eliminates tariffs on a wide set of goods, but not on all. And of course, our deal with Canada eliminates most quotas, but certainly not all.
Premierminister Boris Johnson hatte kürzlich gesagt, auch ein Freihandelsvertrag wie der mit Australien sei für sein Land eine Option. Eine Aussage, die Ursula von der Leyen überrascht hat, wie sie heute im Europaparlament einräumte. Denn die EU habe ja gar kein Freihandelsabkommen mit Australien.
The European Union does not have a trade agreement with Australia. And if this is the British choice, well, we are fine with that, without any question. But I personally believe that we should be way more ambitious.
Derzeit laufe der Handel mit dem fünften Kontinent nach WTO-Regeln ab. Auch darauf könne sich die EU einstellen, so von der Leyen, wenn das der Wunsch Londons sei. Sie allerdings würde eine ambitioniertere Lösung bevorzugen. Im Resolutionsentwurf des Europaparlaments werden dafür die Bedingungen genannt. Kein Dumping bei den Sozial- und Umweltstandards. Kein Wettlauf in Sachen Subventionen oder Steuersenkungen. Alle Standards der EU müsse Großbritannien einhalten. Und zwar nicht nur die derzeit gültigen, sondern auch die, die in Zukunft noch dazukommen. Und der Europäische Gerichtshof müsse in Streitfällen das letzte Wort haben. Kurzum, im Resolutionsentwurf sind alle Punkte aufgelistet, die die britische Regierung bereits als absolut inakzeptabel bezeichnet hat. Womit klar sein dürfte, welche Politdramen sich kurz vor Ende der Verhandlungsfrist am 31. Dezember abspielen dürften.
So wird es kommen. Das war der Bericht von Peter Kapern. Wir schauen nach Irland. Nach dem überraschenden Wahlerfolg von Sinn Féin ist jetzt die große Frage im Raum, wer bildet die Regierung? Natürlich meldet Sinn Féin Ansprüche an, allerdings sie können nicht mal alle Sitze besetzen, die sie demokratisch bekommen haben. Schwierige Regierungsbildung, wie wird es ausgehen? Thomas Spickhofen.
Mary Lou MacDonald, die Parteivorsitzende von Sinn Féin, ist sich ganz sicher, wir steuern auf ein Referendum zu. Eins über die innerirische Grenze, über die Vereinigung der Republik Irland mit dem britischen Nordirland.
I think in any event we're heading towards a border poll, a referendum on unity.
Mary Lou MacDonald und Sinn Féin sind die großen Sieger dieser Wahl in Irland. Auf 37 Sitze im neu gewählten Parlament kommt die Partei, die im nordirischen Bürgerkrieg als der verlängerte Arm der Terrororganisation IRA galt. Nur die bisherige konservative Oppositionspartei Fianna Fáil hat noch ein Mandat mehr, Fine Gael vom amtierenden Premierminister Leo Varadkar zwei weniger. Damit ist klar, dass die Regierungsbildung schwierig wird. Selbst wenn zwei dieser drei zusammengehen, reicht es nicht für eine 80-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Leo Varadkar hat eine Zusammenarbeit mit Sinn Féin bereits ausgeschlossen. Wir glauben nicht, dass eine Koalition von Fine Gael und Sinn Féin eine belastbare Option ist. Ich habe allen Respekt für die, die Sinn Féin gewählt haben, aber eine erzwungene Heirat würde nicht zu einer guten Regierung führen. Auch Fiona Foyle hat im Wahlkampf gesagt, Sinn Féin nicht mit uns. Jetzt werden in der Partei aber auch andere Stimmen laut. John McGuinness aus der Führungsriege von Fiona Foyle, ein ehemaliger Minister, hat schon während der Auszählung gefordert, wir müssen mit allen sprechen und eine Regierung zustande bringen, die für die nächsten 5 Jahre hält. Es ist der Tag gekommen, an dem wir unsere Differenzen mit den anderen beiseite schieben müssen. Wir müssen über die ökonomischen Probleme im Land reden, auf die uns die Leute im Wahlkampf angesprochen haben. Wenn wir das nicht tun, auch in einer gemeinsamen Regierung, dann dienen wir nicht den Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Sinn Féin-Chefin Mary Lou MacDonald will nun selbst Premierministerin werden. Sie führe bereits Gespräche mit den zahlreichen kleineren Parteien und unabhängigen Abgeordneten, sagt sie. Ihr Ziel ist ein Bündnis ganz ohne die beiden konservativen Parteien, die Irland in den vergangenen Jahrzehnten im Wechsel regiert haben. Die scheidende Regierung solle schon mal das Referendum vorbereiten, denn das werde so oder so irgendwann kommen, sagt MacDonald. Da ist der Brexit, da sind die Veränderungen in der Demografie und die Tatsache, dass die Unionisten gerade oben im Norden an der Grenze in den vergangenen Wahlen viel verloren haben. Jeder, der ein bisschen was von politischer Dynamik versteht, weiß, dass es völlig falsch wäre, den Kopf in den Sand zu stecken. Das gelte übrigens auch für die Europäer auf dem Kontinent, fügt MacDonald hinzu. Die Europäische Union muss zur irischen Frage eine Haltung einnehmen, wie sie sie auch zur Wiedervereinigung Deutschlands eingenommen hat oder zum Beispiel zu Zypern. Das wäre richtig für jeden, der sich um dieses Land und diese Menschen sorgt. Für eine Mehrheit im Parlament bräuchte Sinn Féin neben den eigenen 37 Stimmen auch die 29 von anderen linksgerichteten Parteien sowie mindestens weitere 14 der 19 unabhängigen Abgeordneten. Die Regierungsbildung kann Wochen, vielleicht sogar Monate dauern.
Soweit Thomas Spickhofen. Der Plan liegt vor, es sollte der größte überhaupt sein, im Nahen Osten Frieden zu bringen, natürlich wie alles an diesem amerikanischen Präsidenten groß ist. Das wird aber wohl nichts. Und heute hat der Palästinenserpräsident das vor der UNO, vor dem Sicherheitsrat noch einmal bekräftigt. Peter Mücke.
Ein Palästinenserstaat ohne Ost-Jerusalem als Hauptstadt und einem zerstückelten Territorium sei nicht hinnehmbar, sagte Abbas in seiner Rede vor dem Sicherheitsrat. Dabei hielt er eine Landkarte in die Höhe, die die Umsetzung des US-Nahostplans zeigt. Der darin skizzierte Palästinenserstaat erinnere ihn an einen Schweizer Käse. Die Palästinenser seien nach wie vor an einem gerechten Frieden interessiert, sagte Abbas und forderte eine internationale Friedenskonferenz. Die USA als alleinigen Vermittler werde er aber nicht mehr akzeptieren. Er warnte, die Situation im Nahen Osten könne jederzeit implodieren. Der israelische UN-Botschafter Danon warf Abbas vor, nicht ernsthaft an Verhandlungen interessiert zu sein und forderte ihn zum Rücktritt auf. Anderenfalls werde es keine Fortschritte im Friedensprozess geben. Zuvor hatten UN-Generalsekretär Guterres und der Nahostbeauftragte der Vereinten Nationen Mladenov betont, der Plan von US-Präsident Trump widerspreche in wichtigen Punkten Beschlüssen des Sicherheitsrats, die bindend seien. Auch die EU-Vertreter im Sicherheitsrat, darunter auch Deutschland, betonten in einem gemeinsamen Statement, der US-Plan rücke von gemeinsam vereinbarten Rahmenbedingungen ab.
Soweit Peter Mücke. 2,7 Milliarden Euro Gewinn und eine Umsatzrendite von knapp 5%. Viele Unternehmen wären glücklich, wenn sie das hätten. Bei Daimler ist man nicht zufrieden. Es ist vor allen Dingen ein Gewinneinbruch. Warum und welche Konsequenzen schildert Christoph Geismeier?
Das sind keine Ergebnisse, die wir in der Zukunft sehen wollen, so Daimler-Boss Ola Källenius heute bei der Vorlage der Bilanz 2019. Der Autokonzern muss einen Gewinneinbruch vermelden. Bei 4,3 Milliarden Euro lag der operative Gewinn bei Daimler im vergangenen Jahr und damit nicht einmal halb so hoch wie im Vorjahr. Hauptgrund sind Sonderbelastungen, vor allem die Dieselaffäre. Sie hat den Konzern 2019 über 4 Milliarden Euro gekostet. Dazu kamen hohe Ausgaben für einen Airbag-Rückruf. Für die Mitarbeiter bedeutet das schlechte Abschneiden des Konzerns, dass die Ergebnisbeteiligung deutlich sinkt. Wurden letztes Jahr noch rund 5.000 Euro pro Kopf bezahlt, gibt es jetzt im besten Fall knapp 1.100 Euro. Auch die Aktionäre erhalten weniger. Der Konzern will für das letzte Jahr nur noch 90 Cent Dividende bezahlen. Zuletzt waren es 3,25 Euro. Für dieses Jahr rechnet der Daimler-Chef mit einem besseren Ergebnis, weil man Sonderbelastungen, wie sie jetzt angefallen sind, nicht erwartet.
Soweit Christoph Geismeier. Jürgen Klinsmann ist schon wieder weg. Seine Karrieren als Vereinstrainer nun ja. Breiten wir den Mantel des Schweigens aus? Nein, tun wir nicht. Warum aber hat er hingeworfen, hat Lars Becker.
Ganze 76 Tage währte die Ära Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC. Mit seinem Abgang hat der Coach den gesamten Verein völlig überrumpelt. Vor dem Vormittagstraining hatte Klinsmann erst Manager Michael Preetz informiert und sich dann von der Mannschaft verabschiedet. Die anschließende Mitteilung auf seiner Facebook-Seite war mit den Hertha-Verantwortlichen nicht abgesprochen. Klinsmann begründet darin seinen Schritt mit mangelndem Vertrauen der handelnden Personen. Gemeint sind Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer. Angeblich ging es um die Verlängerung seines Vertrages und wohl auch ums Geld. In den letzten Wochen hat der Klinsmann noch insgesamt rund 80 Millionen Euro für 4 neue Spieler ausgegeben. Das heutige Training wurde von Klinsmanns Assistenten Alexander Nuri geleitet. Ob Nuri auch am Samstag in Paderborn auf der Bank sitzen wird, ist offen. Klinsmann hat in seinem Abschiedspost angekündigt, dass er sich jetzt wieder auf seine ursprüngliche Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückziehen wird. Investor Lars Windhorst hatte Klinsmann in dieses Gremium geholt. Weiterer Ärger ist also absehbar. Alles andere als günstige Voraussetzungen für den im Abstiegskampf befindlichen Club.
Soweit Lars Becker, so viel zu Herrn Klinsmann. Ich bin dann jetzt auch mal weg. Vorher bedanke ich mich aber noch bei Ihnen für Ihr Interesse und weise natürlich auf alle nachfolgenden Sendungen hin. Zum Beispiel der Kollege Mario Dubovicek wird Sie um 23.10 Uhr hier nochmal auf das Aktuelle bringen. Zum Beispiel schaut er dann nach Erfurt mit einem Interview und wir werden sehen, wie es dort weitergeht. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis demnächst und tschüss. We'll be right back.